Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und herzlich willkommen auch den Teilnehmern des Praktikantenprogramms der SPD-Bundestagsfraktion, die heute bei uns zu Gast sind. Und ich wünsche gute Einsichten. Das Kabinett hat getagt und Herr Hebestreit.
Ja, wie üblich erstmal herzlich willkommen auch von mir, auch der bestens gelaunten Vorsitzenden noch einmal. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Die Bundesregierung hat heute die Beteiligung von Beamtinnen und Beamten der Polizei des Bundes und der Länder an der Mission der Vereinten Nationen in Zypern, kurz UNFICIP, beschlossen und sendet damit ein klares Signal der weiteren Unterstützung von VN-Missionen. Unsere nationale Sicherheitsstrategie sieht ja vor, dass wir uns an das polizeiliche Engagement in internationalen Auslandseinsätzen ausbauen. Und die Beteiligung an dieser Mission, die ja nicht ganz neu ist, muss ich vorsichtig sagen, ist dazu ein Beitrag. Die Mission der Vereinten Nationen in Zypern ist ein friedenssichernder Einsatz. Die Mission überwacht das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem griechisch-zyprischen und türkisch-zyprischen Volksgruppen von 1974. Außerdem überwacht sie die 180.
Dankeschön.
Eindeutig ein ZDF-Handy. Außerdem überwacht sie die 180 Kilometer lange Waffenstillstandslinie und Pufferzone. Hauptaufgaben werden regelmäßige Streifentätigkeiten entlang und innerhalb der Pufferzone sein, ebenso die Unterstützung der lokalen Polizeien beider Volksgruppen bei Straftaten oder anderen Rechtsverstößen. Ich vermute mal Unterstützung bei der Aufklärung. Es kommen auch Verwendungen bei Einsatzplanung, Berichtswesen und den Führungsfunktionen in Betracht. Und Deutschland beteiligt sich erstmals an dieser Mission. Des Weiteren hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf zur Anpassung der Mindeststrafen für Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte beschlossen. Damit macht die Regierung eine Gesetzesänderung vom 1. Juli 2021 in Teilen rückgängig, die den Tatbestand neu gefasst und zum Verbrechen heraufgestuft hatte. Grund für diese Korrektur ist, in der Praxis hat sich herausgestellt, dass es wichtig ist, dass die Strafverfolgungsbehörden im Einzelfall flexibler handeln können. In gewissen Fällen ist es angezeigt, das Verfahren einzustellen oder mit einem Strafbefehl zu erledigen. Diese Möglichkeit wird Strafverfolgungsbehörden und Gerichten durch das beschlossene Gesetz nun wieder eröffnet. Wichtig ist, der erhöhte Strafrahmen wird weiterhin gelten, sodass schwere Straftaten mit der nötigen Härte geahndet werden können. Und außerdem heute im Kabinett beschlossen, die Bundesregierung will sich stärker in der internationalen Digitalpolitik engagieren. Dafür eben heute eine Strategie beschlossen. Deutschland setzt sich für eine globale digitale Ordnung ein, die Demokratie und Freiheit, Wohlstand sowie Nachhaltigkeit und Resilienz fördert. Die Bundesregierung gibt sich nun klare Leitlinien, wie sie das globale Digitalzeitalter mitgestalten wird. Konkret beinhaltet das unter anderem die Grund- und Menschenrechte zu schützen, online wie offline, für ein globales, offenes, freies und sicheres Internet einzutreten, menschenzentrierte und innovationsfreundliche Regeln für den digitalen Raum zu fördern sowie sichere Datenflüsse über Landesgrenzen hinweg zu unterstützen. Die Strategie für die internationale Digitalpolitik ist die Grundlage dafür, innerhalb der Bundesregierung noch enger zusammenzuarbeiten und politischen Handlungsbedarf früher zu erkennen. Stakeholder werden weiterhin intensiv in die Planung und Umsetzung unserer internationalen Digitalpolitik einbezogen und jedes Ressort wird die Strategie in seinem jeweiligen Verantwortungsbereich umsetzen. Soweit mein Bericht aus der heutigen Kabinettssitzung.
Vielen Dank, Herr Hebestreit. Und dann haben wir von der Regierungsseite noch eine Ankündigung zu einer Reise des Bundeswirtschaftsministers und Frau Ungrath hat das Wort.
Danke. Ja, Vizekanzler und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck wird vom 7. bis 8. Februar, also er ist jetzt gerade losgeflogen, nach Algerien reisen. Anlass der Reise in das größte afrikanische Flächenland ist die Stärkung der bilateralen Kooperation beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie dem Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie. In Algier, der Hauptstadt Algeriens, wird Minister Habeck Gespräche zu allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen und insbesondere zu dem Thema Wasserstoff und erneuerbare Energie führen. Er wird vom algerischen Staatspräsidenten Tebboune empfangen und trifft darüber hinaus den Minister für Energie und Bergbau, AKAP, und den Minister für Industrie und pharmazeutische Produkte, AUN. Zudem wird Minister Habeck an einem Roundtable zum südlichen Wasserstoffkorridor im Rahmen der Algerisch-Deutschen Energiepartnerschaft teilnehmen. Ihre Frage ist ja immer nach Wirtschaftsdelegationen. Die Wirtschaftsdelegation begleitet ihn. Es werden Vertreterinnen und Vertreter aus den Branchen teilnehmen: Umwelt, Klimaschutz, Energietechnologie, Maschinen- und Anlagenbau, Unternehmen, die zur Digitalisierung und künstlicher Intelligenz arbeiten, sowie aus der Verkehr- und Dienstleistungsbranche. Eine vollständige Liste gibt es immer im Nachgang. Und wenn Sie nach Menschenrechten fragen, ist dem Minister auch hier ein besonderes Anliegen. Minister Habeck, ist es bewusst, dass das politische System in Algerien nicht leicht ist, kompliziert ist, schwierig ist. Die Menschenrechte sind aber universelle Rechte und ihre Wahrung ist essentiell. Und das wird der Minister auch zum Ausdruck bringen. Es gehört für ihn dazu, die Einhaltung von Menschenrechten im Gespräch auch sehr offen anzusprechen.
Vielen Dank, Frau Ungrath. Gibt es Fragen? Fangen wir mal von hinten an. Ich habe schon zahlreiche Themenwünsche eingesammelt zu anderen Themen, nicht zum Kabinett und zu der Reise. Gibt es zu der Frage der Reise jetzt eine Frage? Herr Jung.
Frau Ungrath, um welche Menschenrechtsverletzungen in Algerien wird es dem Minister denn gehen?
Das muss ich jetzt hier nicht aufzählen, das werden wir im Nachhinein, können wir das sicherlich noch mal aufarbeiten, aber die sind ja bekannt, zum Beispiel Pressefreiheit und Ähnliches.
Und das wird der Minister auch öffentlich ansprechen?
Das hat er vor und das macht er bei jedem Besuch und das wird er auch diesmal tun.
Jetzt hatte ich weitere Fragen dazu gesehen, dann noch Herr Jessen.
Zu Kabinett, nicht zur Reise, ja?
Dann gibt es zu der Reise noch Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich mit dem Kabinett mal vorne starten. Gibt es zu Zypern und dem UN-Einsatzfragen. Das sieht mir nicht so aus. Dann die Mindeststrafen bei kinderpornografischen Inhalten. Herr Jassen, Sie haben das Mikro.
Die Erhöhung, die seinerzeitige Erhöhung oder Hochstufung als Verbrechen hatte ja auch präventive Absichten. Wenn das jetzt in Teilen rückgeführt werden kann, dann entfällt ja dieser präventive Anteil, der abschreckende Anteil. Was waren die Gründe dafür, dass man das in Kauf genommen hat bei der Reform?
Ich kann da gerne konkretere Beispiele nennen, warum man diese Rückstufung gemacht hat. Das hat etwas damit zu tun, dass es ein Strafverfolgungs- und auch Ahndungsgebot gibt bei einem Verbrechen. Das hat dann dazu gesorgt, dass Fälle, in denen die beschuldigte Person gehandelt hat, um eine andere Tat zu beenden, zu verhindern oder aufzuklären, ebenfalls bestraft werden musste. Unter anderem Fälle, in denen Eltern oder Lehrkräfte bei ihren Kindern oder Schülerinnen und Schülern aufgefundenes kinderpornografisches Material an andere Personen geschickt haben, um auf einen Missstand aufmerksam zu machen, hatten sich damit strafbar gemacht und es musste geahndet werden. Auch wenn der Inhalt offensichtlich ungewollt in den Besitz der Empfängerinnen und Empfänger gelangte und nicht sofort gelöscht worden ist, machte man sich strafbar, musste bestraft werden. Oder auch, wenn Jugendliche unbedarft, neugierig oder weil sie anderen imponieren wollten, solche Bilder bei sich hatten. Und insofern waren das auch, so hat es der Bundesminister der Justiz heute im Kabinett auch noch einmal vorgetragen, insbesondere Hinweise aus der Richterschaft und auch von Staatsanwaltschaften, die darauf hingewiesen haben. Und da hat man jetzt diese Praxis dahingehend korrigiert. Wichtig bleibt, und das ist ja der Aspekt, den Sie ansprechen, was die Abschreckung angeht, dass die Strafen für solche Delikte weiterhin sehr, sehr hoch sind.
Danke.
Darf ich noch ergänzen?
Ja, bitte, Sie haben das Mikro auch schon offen.
Ja, ich würde gerne die Ausführungen des Regierungssprechers nur in einem Detail ergänzen, dass also die jetzige Änderung mitnichten eine Rückkehr zur alten Rechtslage von 2021 bewirkt, sondern nicht nur bleiben die erhöhten Höchststrafen bestehen, die Mindeststrafen werden zwar abgesenkt, aber wir kehren nicht zu dem Niveau von 2021 zurück, sondern haben weiterhin höhere Mindeststrafen, als man vor 2021 hatte, eben auch mit Blick auf den von Ihnen angesprochenen Präventionszweck des Strafrechts.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
So, dann habe ich noch das Thema internationale Digitalpolitik. Herr Jung.
Ja, da würde mich interessieren, jedenfalls der Hebestreit oder Druck in Antana. Weil der Hebestreit meint, internationale Digitalstrategie, sichere Datenflüsse. Was heißt denn das in Bezug auf Überwachung?
Die internationale Digitalstrategie ist unser Leitfaden für die internationale Digitalpolitik der Bundesregierung. Da geht es darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass Deutschland von der Digitalisierung profitiert und wir international dazu beitragen wollen. Es gibt 9 Handlungsleitfäden. Ein Leitfaden, zitieren Sie korrekt, ist der vertrauenswürdige und sichere Datenflüsse. Das ist aber eher wirtschaftlich gedacht. Also wir wollen ja die Verfügbarkeit von Daten steigern und auch mit unseren Wertepartnern hier Abkommen zielen. Ein Beispiel ist hier das Abkommen mit Japan. Das heißt, dass wir zu denselben Regeln Daten nutzen können, Unternehmen von Daten profitieren, um neue Innovationen zu entwickeln. Das ist der Leitfaden.
Ja, aber darauf beziehe ich mich ja. Wenn es um Verfügbarkeit von Daten geht, dann spielt ja die Überwachung eine große Rolle. Also man würde ja gerne wissen, für wen die Daten verfügbar gemacht werden, für Geheimdienste. Jetzt haben Sie nur die Unternehmen angesprochen. Wie wird dann bei dieser internationalen Strategie zum Thema Schutz von Daten agiert?
Ich muss das vielleicht nochmal anders ausführen. Die internationale Strategie für unsere Digitalpolitik ist sozusagen ein Rahmen, ein Leitfaden, an dem wir uns orientieren. Da geht es natürlich auch um Menschenrechte, um Wahrung der Menschenrechte und um das Thema Netzsperren zum Beispiel, um das konkret zu machen, dass wir uns hier international auch einsetzen, dass auch autoritäre Staaten nicht auf diese Instrumente zurückgreifen, sondern dass wir uns eben international für ein offenes und freies Internet einsetzen, das nicht zur Überwachung der Bürger dient.
Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Das Thema, was mir sehr häufig genannt wurde, war Tierwohlabgabe. Und Herr Hönig hat das Wort.
Ja, ans BMF und ans BMEL. Ich weiß nicht, ob... Das BMEL hat jetzt ein Konzept im Auftrag der Ampelfraktionen vorgelegt für ein Tierwohlcent. Frage dazu ans BMF, inwieweit steht das BMF überhaupt hinter der Idee eines Tierwohlcents? Und ans BMEL die Frage, wie hoch könnte die Abgabe denn sein für die Verbraucher?
Ja, ich kann gerne anfangen. Wie Sie wissen, ist es ja nicht vorgesehen, eine neue Steuer einzuführen. Aber die regierungsinternen Abstimmungen zu den Vorschlägen des BMEL laufen und diesen kann ich nicht vorgreifen.
Und zu Ihrer Frage zur Höhe kann ich Ihnen im Moment nur mitteilen, dass wir keine Aussage treffen können. Grund dafür ist, dass wir von den Fraktionen der Ampel ja beauftragt wurden, so ein Konzept zu erstellen. Das haben wir getan. Aber die Befassung zur Höhe liegt natürlich auch noch in den Abstimmungen. Und deswegen können wir dazu gerade keine Aussage treffen.
Also die Borchardt-Kommission hatte ja 40 Cent pro Kilo vorgeschlagen. Wäre das ein Richtwert für Sie?
Das ist richtig, dass die Borchardt-Kommission 40 Cent vorgeschlagen hat. Aber wie ich eben schon sagte, kann ich Ihnen zur Höhe aktuell keine Angaben machen.
Frau Ellermann dazu?
Ja, auch zum selben Thema, ARD-Hauptstadtstudio, Eva Ellermann. Was sind die Vorteile des Wegs einer Verbrauchsteuer auf Fleisch? Und inwiefern ist das in der Bundesregierung abgestimmt?
Also dann vielleicht wirklich noch mal zur Genese. Danke für die Frage. Sie wissen ja, dass der Umbau der Tierhaltung für uns ein wichtiges Thema ist. Und da gibt es verschiedene Bausteine. Einige haben wir ja schon erfolgreich auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel die Tierhaltungskennzeichnung, Herkunftskennzeichnung. Aber natürlich ist auch die Finanzierung wichtig. Da haben wir ja die 1 Milliarde Euro im Umbauprogramm Tierhaltung jetzt auch in der Notifizierung bestätigt bekommen von der KOM. Aber natürlich ist auch die längerfristige Finanzierung wichtig. Und deshalb wurden wir von den Ampelfraktionen gebeten, dazu ein Konzept zu erstellen. Dafür hat das BMEL im Januar die Eckpunkte vorgelegt. Und was vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen ist, ist, dass in den letzten Wochen die Landwirtschaft eine große Unterstützung erfahren hat, auch aus allen demokratischen Parteien. Und Bundesminister Özdemir auch nochmal seine Sympathie für eine langfristige Unterstützung der Tierhaltung wiederholt deutlich gemacht hat. Es ist deswegen auch gut, wenn die Diskussion um die langfristige finanzielle Unterstützung der Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl in der Ampel jetzt stattfindet. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass die konkrete und rechtliche Ausgestaltung, wir reden ja hier über ein fiskalisches Element, federführend beim Bundesministerium der Finanzen liegt.
die Idee der langfristigen finanziellen Unterstützung, wie der Kollege ja auch schon sagte, stammt aus der Borchardt-Kommission. Warum sage ich das nochmal? Weil es dort so war, dass die tierhaltenden Betriebe und Vertretungen der Landwirte zur zukunftsfesten Finanzierung der Tierhaltung auch getagt haben. Und das wollte ich einfach nochmal betonen, mit Blick auch auf so ein mögliches Instrument.
Frau Ellermann.
Ja, aber warum eine Verbrauchsteuer und etwa nicht eine Mehrwertsteuererhöhung? Und befürchten Sie da nicht auch möglicherweise Konflikte auf EU-Ebene?
Vielleicht die letzte Frage zuerst. Auch für die europarechtskonforme Ausgestaltung ist natürlich dann das Bundesministerium der Finanzen zuständig. Und zur ersten Frage kann ich Ihnen nur sagen, dass wir um ein solches Konzept erstmal gebeten wurden für eine Verbrauchssteuer, also diesen Tierwohlcent, wie er genannt wird. Und das haben wir jetzt getan.
Herr Vizo, wenn Sie noch nachfragen möchten, wir haben die Regel eine Frage, eine Nachfrage. Die haben wir intern für uns gefunden. Ich setze Sie gerne wieder auf die Liste. Möchten Sie das? Okay. Oder habe ich jetzt das Finanzministerium gebremst?
Nein, habe ich nicht.
Dann Herr Vizum.
Als Vorbild wird die Kaffeesteuer genannt. Das kann ja wohl nicht die Höhe des dieser Steuer sein. Für Kaffee geht es bei 2 Euro oder 4 Euro, je nachdem, pro Kilo. Was heißt das aber konkret, Vorbild sei die Kaffeesteuer? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich weiß nicht, ob das Finanzministerium was zur Kaffeesteuer sagen will. Ich glaube, ich hatte, was die Höhe angeht und auch die Art und Weise, erstmal das gesagt, was ich sagen kann. Und dabei würde ich es auch gern belassen.
Aber wenn Sie sich jetzt so quasi im Widerspruch befinden, wie wollen Sie das denn überhaupt zusammenkriegen? Das Finanzministerium sagt, es gibt keine neue Steuer. Also dann gibt es keine neue Steuer. Wie wollen Sie?
Ich würde noch mal gern betonen, dass wir aufgefordert waren, von den Ampelfraktionen dort ein Konzept zu erstellen. Das haben wir auch getan. Und die Ausgestaltung liegt beim BMF. Und Nachfragen können auch gerne noch mal an die Fraktionen gestellt werden dazu.
Vielleicht kann ich da auch ein bisschen noch ergänzen. Also Sie wissen alle, welche Kritik auch aus der deutschen Bauernschaft an dem jetzigen Förderkulisse der Bundesregierung geübt worden ist, auch an der Entscheidung, den Agrardiesel, die Subvention schrittweise zurückzuführen. Und im Rahmen dessen haben sich die 3 Vorsitzenden der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grüne auch mit Bauernvertretern getroffen und haben danach angekündigt, bis zum Sommer Vorschläge zu entwickeln, wie man die deutsche Bauernschaft finanziell unterstützen könnte. Und eines dieser Projekte, der angedachten Projekte, ist der Tierwohlcent, den die Kollegin des BMEL jetzt ja eben schon umfangreich dargelegt hat. Das ist jetzt ein Konzept, eine Idee, die im Auftrag der Fraktion, da ist das Ministerium Dienstleister, jetzt den Fraktionen unterbreitet wird. Und auch die Fraktionen müssen miteinander, neben anderen Konzepten, die es sicherlich auch noch geben wird, dann miteinander überlegen, welchen Weg sie beschreiten wollen. Und wenn dann der Weg eines Tierwohlcents beschritten werden sollte, konjunktiv, dann muss man innerhalb der Regierung sich auch klar sein, dass das Folgen hat. Und diese Folgen muss man dann miteinander gemeinsam beschließen. Aber im Augenblick ist es so, dass der Auftrag, den das Landwirtschaftsministerium oder das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft bekommen hat, jetzt erstmal erledigt worden ist. Und jetzt beugen sich da die Fraktionen drüber, ob das ein Weg ist, den sie für gut halten und beschreiten wollen. Und dann würden weitere Schritte folgen.
Jetzt habe ich einen Hinterleitner dazu, ja?
Nicht dazu.
Nicht dazu. Dann habe ich Sie da oben und da fehlt mir jetzt der Name. Entschuldigung.
Daniel Heitsch, RTL NTV. Dann eine Frage zu dem Konzept. Über eine Steuer wäre das ja nicht zweckgebunden. Wie wollen Sie denn sicher gehen, dass das am Ende bei den Landwirten auch landet, der Tierwohlcent?
Das kann ich Ihnen erstmal bestätigen. Als sicher gilt, Einnahmen fließen in den allgemeinen Bundeshaushalt.
Also aber das ist bei jeder Steuer so, wie Sie wissen. Und insofern gäbe es dann auch da wieder konjunktiv natürlich die politische Vereinbarung und auch die im Haushalt dann unterlegte Vereinbarung, dass das dann auch an die Landwirtschaft wieder ausgekehrt wird.
Okay. Dann habe ich Frau Ellermann noch mal dazu. Ups,
genau, jetzt. Dann noch eine Nachfrage dazu ans Finanzministerium. Wie aufgeschlossen ist das Finanzministerium denn der Idee, ein Gesetz für eine neue Steuer zu entwerfen?
Also ich habe mich ja dazu schon geäußert, da verweise ich mal drauf, aber Sie kennen auch die Haltung des Ministers, dass er keine neuen Steuern einführen will. Aber wie gesagt, die regierungsinternen Abstimmungen, das hat ja der Regierungssprecher ausgeführt, laufen dazu, die Fraktion beraten.
Und Herr Jung auch zu dem Thema, ja?
Ja, also die Motivation ist, dass es hier um mehr Geld für die Bauern geht, Herr Hebestreit, und nicht um mehr Tierwohl oder weniger Fleischkonsum, wofür die Bundesregierung auch sorgen will. Korrekt?
Korrekt ist, dass das in dem Zusammenhang mit der Subventionierung der deutschen Landwirtschaft einhergegangen ist in der Diskussion. Aber manchmal kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und in dem Fall wäre mehr Tierwohl und trotzdem ein auskömmliches Einkommen der deutschen Landwirtinnen und Landwirte ja eine gemeinsame Zielrichtung.
Aber man muss ja auch für weniger Fleischkonsum sorgen aufgrund der Klimaziele der Bundesregierung. Der Fleischkonsum muss runter. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch, was ja auch von vielen gefordert wird, auch Teilen der Bundesregierung, wäre ja keine neue Steuer und die einfachste Lösung. Ist der Herr Kanzler dafür? Ist Herr Özdemir dafür? Ich habe es vorhin nicht verstanden.
Ich glaube, der Auftrag ging aus den Fraktionen an das zuständige Ministerium. Und diesen Auftrag gibt es, den Auftrag, die Mehrwertsteuer zu prüfen oder zu erhöhen, den gibt es aus den Fraktionen nicht. Und deshalb wurde es nicht geprüft. Und der Grund, Punkt, den Sie gebracht haben, nämlich die Reduzierung des Fleischkonsums, da habe ich dazu noch keine Wortäußerung des Bundeskanzlers gehört, dass er dieses Ziel, das Sie propagieren, teilt.
Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Dann habe ich relativ viele Fragen. Bitte? Das BML wollte sich auch noch äußern.
Ich kann Ihnen nur mitteilen dazu, wie schon öfters ausgeführt, der Fleischkonsum sinkt, Herr Jung. Und dementsprechend sinkt auch, das war eine Meldung von heute, auch die Produktion. Fakt ist aber, dass Sie schauen müssen, dass die tierhaltenden Betriebe, die es geben wird, weiterhin zukunftsfest wirtschaften können. Und das ist sozusagen, das ist wichtig, eine Planungssicherheit zu haben für die und eine Finanzierung. Aber wir sind natürlich eh auf dem Weg, weil die Konsumentinnen und Konsumenten einfach weniger Fleisch verzehren. Kann ich vielleicht Ihnen noch dazu sagen.
Eine Zusatzfrage, die eigentlich nicht mehr ins Kontingent passt.
Aber der Fleischkonsum sinkt ja nicht schnell genug. Also die Nutztierbestände müssen laut der dem Expertenrat der Bundesregierung für Umweltfragen gesenkt werden. Das heißt, Sie wollen das selber jetzt gar nicht, das ist gar kein Ziel der Bundesregierung, das tatsächlich den Fleischkonsum zu halbieren in Deutschland.
Darauf haben wir uns schon mehrfach eingelassen. Ich kann Ihnen gerne die Regierungspressekonferenzen nochmal.
Nee, bitte nicht.
Ja. Genau.
Das wollen wir jetzt nicht heute alles nochmal wiederholen. Jetzt Flottenwerte. Das ist auch ein Thema. Herr Hönig, da fangen Sie mal wieder an. So.
Ans Umweltministerium, bitte.
Da brauchen wir nochmal einen Wechsel.
Ja, Frau Scharf, es wird heute auf EU-Ebene abgestimmt über eine neue Richtlinie für Flottenwerte für Lastwagen. Wie ist denn da die deutsche Position? Stimmt Deutschland zu?
Ich kann da vielleicht erstmal anfangen und dann kann gegebenenfalls die Kollegin ergänzen, Herr Hönig. Das wird heute nicht abgestimmt im ASTV in Brüssel, sondern meines Wissens ist die Abstimmung auf Freitag verschoben worden. Und bis dahin kann ich Ihnen dann auch am Freitag mitteilen, wie die deutsche Position sein wird.
Ja, dann ans BMDV die Frage, inwieweit ist das BMDV dafür, dieser Flottengrenzwertrichtlinie zuzustimmen?
Wir können der Abstimmung im ASTV nicht vorgreifen und äußern uns davor nicht.
Herr Packhoff, möchte Sie es trotzdem versuchen? Ich habe dieses Thema, wurde mir auch von vielen Kollegen genannt, deshalb soll sich hier keiner amüsieren darüber. Ja.
Danke, Jonathan Packhoff von Euraktiv. Dann vielleicht beim Umweltministerium. Wie steht denn das Umweltministerium dazu? Sollte aus Ihrer Sicht Deutschland zustimmen?
Also ich kann mich da jetzt nur Herrn Hebestreit in dem Sinne anschließen, dass die Verhandlungen zu dieser Position noch andauern innerhalb der Bundesregierung und wir uns deshalb zu dem eigentlich fertig verhandelten Dossier, bei dem es eigentlich in der Schlussabstimmung eine Formalie wäre, zuzustimmen, nicht äußern können.
Ja, bitte.
Nachfrage, es hieß ja aus Ihrem Haus noch am Montag, dass eigentlich keine Elemente aufgenommen wurden während der Trilogverhandlungen, die der deutschen Position entgegenstehen würden. Warum ist dann nicht logischerweise die Zustimmung auch sicher?
Zu den Bedenken müssten Sie bitte die Fragen an das BMDV richten.
Ich habe hier keine Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe.
Möchte noch jemand eine Frage stellen zu dem Thema? Herr Jung?
Nur eine Lernfrage. Falls sich Deutschland enthält bei dieser Abstimmung, kommen die Flottenwerte dann trotzdem oder muss Deutschland zustimmen, damit dieser Vorschlag, der auf dem Tisch liegt?
Da die Abstimmung erst am Freitag ist und wir auch nicht das Abstimmungsverhalten anderer Länder voraussagen können, müssten wir das dann im Lichte der Abstimmung dann könnten wir das beantworten, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Aber ich würde noch einmal meine Rolle als Zuversichtsbeauftragter der Bundesregierung bemühen, dass wir diese Frage vielleicht am Freitag gar nicht mehr diskutieren müssen.
Aber jetzt unabhängig von dieser Abstimmung, wie ist das auf EU-Ebene, wenn die Bundesregierung sich enthält, reicht dann trotzdem eine einfache Mehrheit der anderen, die zugestimmt haben, oder?
Ich glaube, das kommt, also wir haben keine Sperrminorität innerhalb von Europas, wenn wir die einzigen wären, die nicht zustimmen würden. Aber die genauen Verfahren müssten wir dann nochmal prüfen und dann ist auch manchmal ein Unterschied, ob es eine positive Mehrheit braucht oder nur eine negative Mehrheit. Also ob eine Enthaltung als Enthaltung zählt oder dann quasi als Nichtzustimmung und Nein. Freunde des Bundesratsgeschäftes können da sehr den Unterschied genießen. Ich kann da gerne unter drei nachher, Jung, Ihnen dann nochmal das in voller Schönheit darlegen. Ich weiß nicht, ob das alle anderen auch interessiert.
Nee, aber die Rhythmen des Abstimmungsverhaltens in Europa brauchen wir jetzt vielleicht nicht so ganz aktuell. Herr Hönig.
Ich versuche es nochmal, Frau Scharf. Ich meine, das ist ja, letzten Endes geht es ja um strengere Grenzen für den CO2-Ausstoß bei Lastwagen. So, das ist ja ein nicht unwichtiger Beitrag für das Ziel der Klimaneutralität, den ja auch Deutschland anstrebt. Also insofern, aus Ihrer Sicht, wie wichtig wäre denn eine Zustimmung Deutschlands zu dieser Richtlinie?
Danke für den Versuch, aber ich kann dem an der Stelle nichts hinzufügen. Aber Herr Packhoff hat noch eine Frage, die er hinzufügt.
Ja, ich würde dann gerne Herrn Hebestreit fragen, in welchem Format wird denn die Entscheidung über die deutsche Position getroffen bis Freitag? Und vielleicht noch, war es Deutschland, die bei der belgischen Ratspräsidentschaft nach einer Verschiebung gefragt hat oder war das von der belgischen Ratspräsidentschaft aus selbst?
Zum Ersten kann ich sagen, im Rahmen der Bundesregierung und zum Zweiten entzieht es sich meiner Kenntnis, ob wir da von uns aus gesagt haben, wollen wir das nicht auf Freitag schieben oder Belgien gesagt hat, wollt ihr das nicht auf Freitag schieben? Das müssten den Brüssel nachfragen bei der Ratspräsidentschaft, das weiß ich schlichtweg nicht.
Gut, dann sehe ich dazu jetzt keine weiteren Fragen, dann habe ich Herrn Hinterleitner mit einem anderen Thema. Herr Ismar, Sie stehen auf der Liste aber relativ weit unten, nur damit Sie es wissen. Herr Hinterleitner, haben Sie ein Mikro? Ich sehe das nicht.
Ja, ja.
Ja, gut. Leuchtet das?
Nee, das leuchtet nicht.
Nee, leuchtet, jetzt leuchtet es, ja.
Ja, ich sehe das nicht von Ihnen. Da sitzt
ja, prima, jetzt geht's. Ans BMWK, reichen die jüngsten EU-Beschlüsse aus, um die Solarindustrie in Deutschland vor der Konkurrenz aus China zu schützen? Und wie steht es um Ihr eigenes Solarpaket? Wann kommt das und wird das geeignet sein, um hier die Branche zu retten?
Die Bundesregierung hat im letzten Jahr im Dezember einen Teil der im Solarpaket 1 vorgesehenen Maßnahmen in einem ersten Teilbeschluss verabschiedet, damit diese besonders eilbedürftigen Regelungen bereits Anfang 24 in Kraft treten können. In einem zweiten Teilbeschluss soll voraussichtlich Anfang 24, das haben wir kommuniziert, die verbleibenden Maßnahmen des Solarpakets verabschiedet werden. Die parlamentarischen Beratungen werden zu diesem Teilbeschluss fortgeführt. Die Hoheit liegt entsprechend auch beim Bundestag. Insofern müssen Sie beim Bundestag anfragen, wann das Solarpaket durchgeht.
Eine Nachfrage. Sehen Sie denn die Chance, die Branche hier zu erhalten? Die ist ja sehr bedroht. Wird das Solarpaket umfangreich genug dafür sein, Ihrer Einschätzung nach?
Ja, einerseits ist es ja das Solarpaket 1, was wir ja schon lange verabschiedet hatten, zumindest die Inhalte schon lange darüber diskutiert haben. Es geht natürlich auch um verschiedene weitere Maßnahmen, zum Beispiel Resilienzboni, Resilienzausschreibung sowie parallel förderpolitische Maßnahmen. Wir haben ja eine Ausschreibung auch gemacht, die auch derzeit noch läuft, aber bald abgeschlossen sein wird, wo wir auch bald reagieren drauf können. Und ich kann Ihnen nicht genau einen Zeitraum sagen, aber das ist auf jeden Fall zeitnah der Fall. Und insofern versuchen wir auch im europäischen Rahmen und auch natürlich in Deutschland die deutsche PV-Industrie hier zu unterstützen. Wann es genau kommt, kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber das soll zeitnah erfolgen.
Ja, Herr Bagger.
Ja, könnten Sie einmal sagen, in dem Net Zero Industry Act, der jetzt gestern da getroffen wurde, da ist ja von 30% Ausschreibungen mit sogenannten Resilienzkriterien die Rede. Wird das denn technologiespezifisch umgesetzt? Also gibt es da andere Regeln für Solar als für Wind? Oder ist es sozusagen für alle erneuerbaren Technologien die gleiche Regel?
Die Frage müsste ich zurückstellen, nochmal beantworten, weil mir das gerade die Auswertung gerade erst vorliegt. Ich kann Ihnen auf diese konkrete Frage noch nicht antworten, aber das kann ich sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt beziehungsweise nachreichen.
Dann hatte ich noch verschiedene Fragen zum Thema, Frage zum Thema Nord Stream. Wollen Sie anfangen, Frau Schröder?
Mhm. Ja, Schröder, japanisches Fernsehen, NHK. Nach der Bekanntgabe der schwedischen Staatsanwaltschaft, dass die Untersuchungen eingestellt werden, gibt es dazu eine Reaktion der Bundesregierung? Und die schwedischen Ermittler haben auch gesagt, dass sie Beweise übergeben hätten an die deutschen Ermittler. Ja, erwarten Sie da vielleicht auch eine Beschleunigung, dass es da zu einem rascheren Ergebnis kommt auch?
Also grundsätzlich sind wir weiterhin sehr interessiert an der Aufklärung dieses Verbrechens. Klar ist auch, dass wir zur Kenntnis genommen haben, was die schwedischen Ermittlerinnen und Ermittler heute mitgeteilt haben. Und wenn Beweise übergeben worden sind an die deutschen Ermittlungsbehörden, dann muss man sich auch an die deutschen Ermittlungsbehörden wenden. Das ist, und das wissen die Fans dieser Veranstaltung hier schon seit langem, ist der Generalbundesanwalt in Karlsruhe, der auch auskunftsfähig zu diesen Fragen sind. Wir als Bundesregierung sind das nicht.
Dann noch eine Nachfrage. Der Kreml-Sprecher hatte auch schon gesagt, jetzt liegt das Augenmerk bei den Ermittlungen auf Deutschland. Ja, wie soll ich sagen, in was für einer Position sieht sich da die Bundesregierung? Ist das eher unangenehm oder wie?
Ich glaube, Sie werden mich nicht verführen, irgendeine Reaktion auf einen Kreml-Sprecher oder auf den Kreml-Sprecher von dieser Stelle zu bringen.
Herr Rinke hatte sich dazu auch gemeldet.
Ja, ist teilweise schon beantwortet. Hebestreit, Sie haben eben gesagt, dass die Bundesregierung sehr interessiert ist an der Aufklärung. Können Sie uns sagen, wo auf Regierungsebene, nicht vom Generalbundesanwalt, denn da auch noch Gespräche mit anderen europäischen Partnern laufen zur Aufklärung?
Das kann ich Ihnen nicht mitteilen, wie Sie sich vorstellen können.
Okay. Herr Jessen dazu?
Könnten Sie? Das darf ich nicht nachreichen.
Herr Jessen?
In dem Kontext hat in der Vergangenheit auch die mangelnde Kooperationsbereitschaft Polens bei der Aufklärung eine Rolle gespielt. Hat sich das nach Kenntnis der Bundesregierung inzwischen verbessert? Haben Sie Kenntnis davon, dass Polen zum Beispiel Videoaufnahmen aus polnischen Häfen zur Verfügung gestellt hat? Ich weiß, der Generalbundesanwalt ist zuständig, aber da Sie ja interessiert sind als Bundesregierung, erfahren Sie doch manches auch. Vielleicht können Sie uns daran teilhaben lassen.
Ihr Verständnis vorausgesetzt, natürlich erfahren wir das eine oder das andere, aber auskunftsfähig zu diesen Fragen, zu all diesen Fragen, ist der Generalbundesanwalt in Karlsruhe und an den müssten Sie sich auch in diesem Fall wenden.
Gut, wir bleiben beim Wasser und Frau Wolf hat das Wort, wenn auch für eine andere Form.
Das ist eine gewagte Überleitung. Es geht um das Hochwasser, um den Jahreswechsel. An verschiedene Ressorts, unter anderem auch an Herrn Hebestreit. Mich würde erstmal interessieren, ob Sie diese Naturkatastrophe als ein Ereignis von nationalem Ausmaß einschätzen. Betroffen waren immerhin 5 Bundesländer, allen voran Niedersachsen. Und daran anschließend sind denn Unterstützungen im Rahmen der Aufräumarbeiten, der Beseitigung der Schäden des Bundes vorgesehen, die über die Amtshilfe während der akuten Katastrophe hinausgehen?
Ich mache vielleicht mal den Anfang und vielleicht mögen die einen oder anderen Ressorts, wenn sie können, ergänzen. Grundsätzlich ist es so, dass das in der Ressortabstimmung getroffen werden muss, die Erkenntnis, ob das eine Katastrophe nationalen Ausmaßes gewesen ist oder nicht. Da geht es dazu, dass man die Schäden genau begucken kann und auch die Kosten, die dabei entstanden sind. Meines Wissens läuft das noch. Und insofern wäre es zu früh, das zu beurteilen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß, der Bundeskanzler war ja auch mehrfach im Flutgebiet unterwegs. Die Sorgen, die uns damit alle umgetrieben haben, nämlich dass Deiche brechen, dass es zu größeren Überflutungen noch kommen wird, als die ohnehin schon zu gewärtigen waren, das konnte ja auch dank dann einsetzenden niedrigen Temperaturen verhindert werden und dem Einsatz vieler, vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer, aber auch Einsatz der Bundeswehr, dem THW und Katastrophenschutz. Und insoweit müssen wir das jetzt abwarten. Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen kein abschließendes Urteil schon übermitteln. Falls eines der Ressorts noch ergänzen kann, dann bitte sehr.
Ich sehe keine Ergänzungsmeldungen.
Ich würde aber gerne nachfragen. Also die Höhe der Schäden lässt sich tatsächlich auch auf Landesebene noch nicht beziffern. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft geht von 200 Millionen an versicherten Schäden aus. Die tatsächliche Höhe wird dann höher sein, weil nicht alle Schäden versichert sind. Allein Niedersachsen will Soforthilfen in Höhe von 111 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und die Länder haben schon den Bund gebeten, weiter zu unterstützen. Also von dem Hintergrund dieser Zahlen sehen Sie denn Hilfen des Bundes für notwendig?
Das, so pauschal kann man das nicht sagen. Ich will es einmal in Perspektive rücken, weil es etwas ist, was uns ja alle sehr beschäftigt hat. Und das war, war die Flutkatastrophe im Ahrtal, sowie dann in Teilen Bayerns und andernorts. Da hatten wir es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, mit Schäden in Höhe von 30 Milliarden Euro zu tun. Wenn wir jetzt bei Schäden sind in einer niedrigen dreistelligen Millionenhöhe, ist das einfach etwas anderes. Das heißt aber nicht, damit habe ich kein Urteil getroffen, ob das damit schon entschieden ist. Ich wollte es nur in Perspektive rücken, dass es keinen Automatismus gibt. Klar ist, dass die Hilfen des Bundes, die er den Ländern schon zugute hat kommen lassen, sprich Bundeswehreinsätze, THW oder anderem, da ist es in der Regel so, dass der Bund das den Ländern nicht in Rechnung stellt natürlich. Und dann gucken wir alles Weitere, was man tun kann. Es gibt auch noch andere Hilfstöpfe immer mal wieder, die nicht diesen Sonderfall in Aussicht benötigen, also die Naturkatastrophe nationalen Ausmaßes. Das haben wir unter anderem in der Diskussion über die Sturmflut an der Ostsee im letzten Jahr auch nochmal gesehen. Das muss man sich jetzt nicht genau angucken, auch in welcher Art und Weise der Bund, wenn er es denn kann und darf, auch helfen kann. Aber da bitte ich jetzt noch abzuwarten. Und Sie sagen ja selber, also versicherte Schäden sind versicherte Schäden. Dafür gibt es dann Versicherungen. Und damit ist ja schon ein Großteil auch abgedeckt. Die Landwirtschaft.
Noch eine Ergänzung. Ja, Sie kriegen auch Ton,
bitte. Genau, ich könnte noch was ergänzen zum Thema Hochwasser. Wie Sie sagen, die enormen volkswirtschaftlichen Kosten, die besonders solche großen Hochwasserereignisse verursachen, sowie auch die möglichen Gefahren für Leib und Leben und erhebliche Eigentumswerte, die damit einhergehen, führen dazu, dass der Bund die Länder beim Hochwasserschutz bereits seit 1973 unterstützt. Und warum sagen wir das? Weil das nämlich im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes GAK passiert. Das ist in unserem Einzelplan 10 drin. Und innerhalb der sogenannten Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen, Förderbereich 7, beteiligt sich der Bund zu 60% an den Kosten des Hochwasserschutzes für den Neubau und die Verstärkung von Hochwasserschutzanlagen, für die Rückverlegung und den Rückbau von Deichen und für die Wildbachverbauung. Und wie wir ja alle wissen, fanden die Haushaltsverhandlungen in diesem Jahr zwar unter schwierigen Vorzeichen statt und es gab Sparvorgaben und die gingen auch leider nicht spurlos an der GRK vorbei. Allerdings kann ich da mitteilen, dass bei den Hochwasserschutzmaßnahmen zwar eine Reduzierung des Mittelansatzes gegenüber dem Vorjahr erfolgte, allerdings sind in der GRK Ausgabenreste in ausreichender Höhe vorhanden, die den Ländern im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden könnten. Noch in Ergänzung zu dem, was der Regierungssprecher schon ausführte.
Ich sehe keine weiteren Hochwasserfragen. Ich würde jetzt, habe jetzt noch aus dem Innenpolitik, habe ich noch das Wachstumschancengesetz und die Post auf der Liste. Und Herrn Jessen mit einem mir unbekannten Thema. Und Herr Rinke hat erstmal das Wort. Herr Ismer, Sie haben Innen- oder Außenpolitik eher? Beides, okay.
Würde ich jetzt auch sagen, dann komme ich auf jeden Fall dran.
Nee, dann
Blick auf die Zeit. Dann
kommt der sozusagen in die Zwischen.
Post?
Ich hatte beide Themen bei Ihnen notiert.
Okay, also dann die Post. Fangen wir mal damit an.
Wir bleiben also beim Geld.
Frage ans Finanzministerium. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie viel von dem Erlös, von dem Verkauf der Postaktien in den Haushalt einfließen und wie viel Geld bleibt bei der KfW.
Zu den Ergebnissen des Platzierungsverfahrens und dem Erlös aus der Transaktion hat sich die KfW ja gestern Abend geäußert und ich kann hier zum Verkaufserlös nichts sagen. Zu den Einzelheiten der Transaktionsabrechnung machen wir aus rechtlichen und Kapitalmarktgründen keine Aussagen.
Wenn ich kurz nachfragen darf, es ist ja verkauft, von daher verstehe ich jetzt den Hinweis auf den Kapitalmarkt nicht. Mir geht es jetzt darum, wo das Geld bleibt. Bei der KfW oder fließt das in den normalen Bundeshaushalt?
Also wie gesagt, da würde ich Sie auf die Pressemitteilung der KfW von gestern Abend verweisen.
Herr Hönig.
Frau Hartmann, die Bundesregierung hatte angekündigt im Zuge der, sagen wir mal, Umstrukturierung des KTF, dass Erlöse aus der Veräußerung von Bundesbeteiligung in die Deutsche Bahn fließen. So, jetzt haben Sie im Umfang von 2 Milliarden Postaktien verkauft. Insofern nochmal die Frage, kommt das jetzt der Deutschen Bahn zugute? Wie es in diversen Papieren steht.
Also ich kann noch mal bestätigen, dass die KfW im Einvernehmen mit dem Bund gestern 50 Millionen Aktien der Deutschen Post AG veräußert hat. Dies erfolgt im Rahmen eines sogenannten beschleunigten Platzierungsprozesses. Der Anteil des Bundes, der über die KfW gehalten wird, sinkt damit auf
16,5% ab. Und Ziel ist es, wie Sie gerade sagten, den Erlös des Bundes aus der Transaktion nun einzusetzen, um das Eigenkapital der Deutschen Bahn zu stärken. Insbesondere, um die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsorientiert ausbauen zu können.
Inwieweit ist denn eine weitere Veräußerung von Postaktien geplant für die Deutsche Bahn?
Zu konkreten Maßnahmen äußern wir uns wie üblich nicht, aber ich kann Ihnen natürlich versichern, dass der Bund über Transaktionen stets im Rahmen einer verantwortungsvollen Beteiligungs- und Privatisierungspolitik entscheidet und die berechtigten Interessen aller Beteiligten auch im Blick behält.
Herr Rinke.
Ja, direkt da nochmal anschließend, Frau Hartmann, können Sie noch mal sagen, weil der Bund ja eigentlich noch mehr Finanzbedarf hat, auch zur Förderung der Bahn, noch mal die Frage, plant er weitere Aktien der Post zu verkaufen oder nicht?
Also die Frage hatte ich ja gerade beantwortet.
Deswegen frage ich ja noch mal nach. Sie haben darauf verwiesen, dass Sie das verantwortungsvoll machen wollen, aber nicht, ob Sie weitere Aktien verkaufen oder nicht.
Also ich kann mich zu konkreten Maßnahmen nicht äußern. Zu konkreten Maßnahmen kann ich mich hier nicht äußern. Und die werden, wie gesagt, auf lange Hand geplant. Deswegen kann ich jetzt dazu halt nichts sagen.
Zusatz?
Darf ich nochmal nachfragen?
Ja, ja.
Also, Die Frage an Herrn Hebestreit, auch mit Blick auf den Finanzbedarf des Bundes. Geht denn der Bundeskanzler davon aus, dass weitere Aktien von Staatsbeteiligung des Bundes verkauft werden?
Herr Rinke, da möchte ich der Kollegin des Finanzministeriums nichts hinzufügen. Gehen Sie immer davon aus, dass das, was eingeplant ist, auch gemacht wird. Aber auch das wäre jetzt kapitalmarktrelevant, meines Erachtens. Und insofern halte ich mich da sehr bedeckt.
Herr Jung dazu?
Frau Hartmann, die Pressemitteilung besagt von der KfW, bei dieser Privatisierungstransaktion erzielte Verkaufserlös steht dem Bund zu. Das heißt, das landet nicht bei der KfW, sondern landet im Bundeshaushalt, korrekt? Weil Sie meinten, ich soll die Pressemitteilung lesen.
Ja, es ist ein bisschen, warten Sie kurz. Genau, wie gesagt, Sie haben ja das gefunden, die KfW hat sich dazu geäußert. Und es ist... der erzielte Platzierungserlös, also der Nettoerlös, steht abzüglich des von der KfW geleisteten Kaufpreises sowie den im Zusammenhang mit der Privatisierungstransaktion entstandenen Kosten dem Bund zu. Okay. Und das Ziel für die Verwendung hatte ich ja auch schon ausgeführt.
Gibt es Herr Lange?
Ja, ich würde dann gerne noch vom Verkehrsministerium wissen, diese Eigenkapitalstärkung oder umgekehrt der Ausbau der Korridore, da stand zuletzt weniger Geld zur Verfügung. Also in Summe gehen Sie jetzt davon aus, dass Sie mehr sanieren, mehr ausbauen können. Danke.
Genau, also ich kann vielleicht zu der Zahlendebatte auch nochmal beitragen. Wir konnten ja allein in dieser Haushaltsrunde mehr als 30 Milliarden Euro des prognostizierten Mehrbedarfs von 40 bis 45 Milliarden Euro für die Bahn einwerben. Und wir setzen uns auch weiterhin dafür ein, die für die Schiene notwendigen Gelder bereitzustellen. Im Zuge der Eigenkapitalerhöhung allein 20 Milliarden Euro zusätzlich für die Bahn. Die werden für die Korridorsanierung benötigt. Das ist ein Zeithorizont, ein längerer. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Mittel einwerben werden.
Jetzt habe ich noch das Wachstumschancengesetz bei Herrn Rinke. Und der hat auch das Mikro.
Frage an Herrn Hebestreit. Der SPD-Co-Chef Klingbeil hat heute zwei Minister, Herrn Lindner und Herrn Habeck, namentlich gemahnt. Sie sollten doch ihre guten Ideen dann vorbringen, wenn sie auch Finanzierungsideen hätten für Steuererleichterungen. Deswegen nochmal die Frage an den Bundeskanzler, wie er zu der Debatte steht. Er hatte ja Stellung genommen zu dem Wachstumschancengesetz, aber sieht er darüber hinaus Bedarf an weiteren Diskussionen über Steuererleichterungen für Firmen?
Im Augenblick sieht der Bundeskanzler vor allem den Bedarf, dass wir das bereits im Spätsommer im Kabinett beschlossene Wachstumschancengesetz jetzt, was durch den Bundestag gegangen ist, aber nicht die nötige Zustimmung der Bundesländer bekommen hat, also des Bundesrates, dass wir das jetzt auf den Weg endlich bringen. Das sind nötige Wachstumsimpulse enthalten. Die helfen neben den Rekordinvestitionen, die der gerade in der vergangenen Woche verabschiedete Bundeshaushalt für 2024 wieder vorsieht. Und darauf, so hat er es am Dienstag Montag war es, glaube ich, am Montag war es bei der Pressekonferenz mit dem neuen französischen Premierminister nochmal deutlich gesagt, dass er etwas Handfestes, etwas sehr Konkretes und etwas, das man auch finanzieren könne. Und darauf sollten sich jetzt alle Kräfte konzentrieren.
Noch eine ganz kurze Nachfrage, weil die Entlastungsspanne ja sehr groß ist. Habeck fürchtet, dass es nur noch 3 Milliarden sind. Herr Klingbeil sagte, er hofft, dass es möglichst bei den 8 Milliarden bleibt. Ist der Kanzler zuversichtlich, dass es bei dieser höheren Summe bleibt? Oder setzt er sich bei den Ministerpräsidenten dafür ein, dass das der Fall sein wird?
Der Bundeskanzler erstmal ist es natürlich ein Vermittlungsausschussverfahren. Da ist die Bundesregierung außen vor. Da redet der Bundestag, Vertreter des Bundestages mit dem Bundesrat. In seiner früheren Verwendung war er auch mal Vorsitzender des Vermittlungsausschusses. Insofern weiß er auch sehr genau, wie da zu handeln ist. Gleichwohl hat er und tut es weiterhin, engagiert sich massiv dafür, dass es eine gute Regelung kommt, die möglichst ein hohes Entlastungsvolumen für die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie ermöglichen.
Sie hatten auch eine Frage zu diesem Thema?
Genau, ergänzend zum Wachstumschancengesetz. Jetzt wurde ja bekannt, dass die Union die Zustimmung eben an die Rücknahme der Agrardieselsubvention knüpft. Wird da jetzt wieder verhandelt? Also wie bewertet die Bundesregierung das Verhalten der Union? Und de facto ist das Wachstumschancengesetz ja dann gescheitert, wenn da nicht wieder verhandelt wird.
Erstmal ist der Agrardiesel nicht Teil des Wachstumschancengesetzes. Insofern wäre das eine sachfremde Verknüpfung. Und ich glaube, das wissen auch alle Beteiligten.
Gut, dann sehe ich, Sie wollten noch mal nachfragen?
Genau, es wissen ja anscheinend nicht alle Beteiligten, weil sonst wäre der Vorstoß ja nicht gekommen. Also.
Aber ich habe es ja jetzt gesagt, vielleicht wissen es die, die es noch nicht gewusst haben jetzt.
Gut, dann würde ich jetzt mal das Thema wechseln und in die Außenpolitik gehen, weil... Ja, aber Sie hatten schon relativ häufig heute das Wort und es gibt hier noch eine ganze Reihe von Kollegen, die noch gar nichts fragen konnten und deshalb versuche ich das jetzt ganz gerecht zu verteilen und Herr Warweg möchte was zu Nicaragua fragen.
Nicaragua hat nach eigener Darstellung am Montag erste Schritte eingeleitet, um Deutschland, die Niederlande, Großbritannien und Kanada vor dem IGH zur Verantwortung zu ziehen wegen Komplizenschaft oder mutmaßlicher Komplizenschaft bei der tausendfachen Tötung von palästinensischen Zivilisten. Gleichzeitig haben sie in einem offiziellen Kommuniqué erklärt, dass sie Deutschland eine Verbalnote geschickt haben, in dem Deutschland aufgefordert wird, sofort Munition, Waffen und Technologiekomponenten, also diese Lieferung nach Israel einzustellen, um so potenzielle Verstöße gegen die Völkermordkonvention zu verhindern. Da würde mich interessieren, können Sie A, den Eingang dieser Verbalnote bestätigen? Und B, würde mich interessieren, wie gedenkt denn Deutschland auf diese dargelegten Schritte Nicaraguas zu reagieren?
Vielen Dank, Herr Warweg, für Ihre Frage. Also wir haben Kenntnis von einer Pressemitteilung. Weitere Schritte darüber hinaus, die Sie andeuten, kann ich hier nicht bestätigen. Und darüber hinaus weisen wir natürlich entsprechend Inhalte der Pressemitteilung zurück.
Kurze Nachfrage.
Ja, bitte.
Zum einen habe ich Sie richtig verstanden, dass es diese Verbalnote nicht bis ins Auswärtige Amt geschafft hat. Dann hätte ich aber trotzdem noch mal eine Frage, weil in dieser Verbalnote argumentiert Nicaragua ja, dass es plausibel sei, dass die unter anderem von Deutschland und Israel gelieferten Waffen, ich zitiere ganz kurz, zur Erleichterung oder Begehung von Verstößen gegen die Völkermordkonvention einschließlich Beihilfe zum Völkermord verwendet werden. Vor dem Hintergrund, dass der IGH ja zum großen Teil das Gesuch Südafrikas angenommen hat, würde mich interessieren, wie Sie diesen Vorwurf Nicaraguas entkräften wollen.
Also Herr Warweg, Sie machen jetzt sehr viele Prämissen in einer Kette in Ihrer Frage oder sagen wir mal in Ihrer Stellungnahme.
Das ist kein Stellungnahme, ich habe gefragt.
Genau, in Ihrer Ansprache.
Naja, also wenn ich da mich mal einschalten darf, weil ich ja hier die Sitzungsleitung habe, der Redeanteil, den Sie hatten, da war der Frageanteil relativ kurz und der Einführungsanteil relativ lang. Und ich glaube, das wissen Sie auch ganz gut. Und das ist eigentlich hier im Interesse der Kollegen, die hier Fragen stellen, hält das eben relativ lange auf. Bitte, Sie haben das Wort.
Genau, in dem Sinne hatte ich Ihre Frage eigentlich auch schon beantwortet. Wir kennen die Pressemitteilung, alles Weitere ist nicht bekannt und wir haben gar keinen Anlass, entsprechend dies weiter zu kommentieren. Wir weisen die Inhalte der Pressemitteilung zurück. Die Verbalnote ist noch nicht angekommen. Ich habe Ihre Frage jetzt zweimal beantwortet, insofern.
Jetzt habe ich Herrn Ayash mit einem Thema zum Jemen.
So, meine Frage zu Jemen. Soviel ich weiß, morgen wird eine Marine von Bundeswehr ins Mittelmeer geschickt werden. Gibt es eigentlich solche diplomatische so Druck auf die Mullahs von Iran, weil die Houthi sind als Söldner von Iran, die iranische Söldner. Da gibt es eigentlich einen Druck, dass die iranische Mullah-Regime so ein bisschen Druck auf Houthi nicht mehr solche Angriffe auf Handelsschiffe. Danke.
Herr Ayash, ich glaube,
anstatt die zerrissenen Land, diese Jemen zu bombardieren. Jemen ist kaputt, zerrissenen Land.
Die Frage ist, glaube ich, kann sie auch relativ schnell beantworten, weil ich auch von dieser Stelle Iran schon mehrfach dazu aufgefordert habe, auf die ihm nahestehenden Gruppierungen einzuwirken, um auch die massive Bedrohung des internationalen Schiffsverkehrs, dass das sofort einzustellen ist und darauf einzuwirken. Und das haben viele andere auch getan. Und insoweit mangelt es nicht an Aufforderungen an Teheran, dort konstruktiv zu wirken.
So, jetzt habe ich noch Herrn Rinke mit Tim China.
Eine Frage ans Auswärtige Amt und ans Entwicklungsministerium zum Thema Senegal, wo jetzt die Präsidentschaftswahl verschoben wurde. Senegal gehört ja eigentlich zu den bevorzugten Partnern in Afrika. Es wurde immer verwiesen, dass es politisch und demokratisch stabil sei. Deswegen die Frage, wie besorgt sind Sie und was ist oder wie geht die Bundesregierung vor? Gibt es Versuche, Präsident Macky Sall dazu zu überreden, dass er vielleicht die Präsidentschaftswahlen doch vorher abhält?
Vielen Dank, Herr Rinke. Ich glaube, ich kann auch verweisen auf eine Erklärung, eine Sprechererklärung des Auswärtigen Amts, die wir zu dem Thema herausgegeben haben. Und just weil wir besorgt sind und das Ganze, die Situation jetzt, wie sie sich weiterentwickelt, mit großer Aufmerksamkeit betrachten und verfolgen. Das senegalesische Parlament ist dem Wunsch von Präsident Sall zwar gefolgt und hat den Wahltermin jetzt auf den 15. Dezember 2024 verschoben und festgelegt, dass Präsident Sall jetzt bis zur Einführung Nachfolger in seinem Amt bleibt. Das ganze Verfahren fand jedoch unter, sagen wir mal, so wie wir es auch beschrieben haben, besorgniserregenden Bedingungen statt. Sicherheitskräfte haben Oppositionsangehörige unter Zwang aus dem Plenarsaal entfernt. Also es ist wichtig, dass die Regierung einen nationalen Dialog mit der Opposition eintritt und gemeinsam den Weg ebnet, dass die verschobenen Wahlen, und zwar auf den 15.12., wie wir jetzt zuletzt gelernt haben, dann auch stattfinden und rechtsstaatlichen Standards entsprechen. Das führt vielleicht noch ein bisschen mehr aus unserer Erklärung von gestern, wo wir uns bereits dazu geäußert hatten.
Wenn ich nachfragen darf, was heißt das für die staatliche Förderung für Senegal? Ich weiß nicht, ob BMZ.
Vielleicht. Oder?
Wird die ausgesetzt?
Ich kann zuerst sagen, dass sich auch Ministerin Schulze ja bereits geäußert hat, dass er die Situation im Senegal Sorgen macht und dass es kein gutes Signal sei, dass die Wahlen jetzt wiederum verschoben worden sind. Und die Ministerin unterstützt die Reaktion der Afrikanischen Union, die einen Zeitplan für faire und transparente Wahlen eingefordert hat. Sie hat wörtlich gesagt, der Senegal ist eine Demokratie, die schon mehrfach Wechsel hatte und wo das auch gut funktioniert hat. Und das muss jetzt auch so weitergehen. Was die Entwicklungszusammenarbeit angeht, so ist es so, dass die Zusammenarbeit wird ja fortlaufend an den politischen Kontext angepasst. Und es ist zum jetzigen Zeitpunkt aber zu früh, um Schlussfolgerungen für die auf Jahre angelegte senegalesisch-deutsche Entwicklungszusammenarbeit zu ziehen. Und daher beobachten wir die Lage im Senegal weiter sehr eng und fortlaufend und stehen mit der deutschen Botschaft und unseren anderen Partnern vor Ort im engen Austausch.
So, dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Richtig. Also ich habe jetzt auf meiner Liste noch Herrn Ismar, Herrn Jessen, es gehen hier noch, Herrn Jung habe ich auch drauf, Herrn Lange habe ich noch, Sie habe ich noch, Herrn Rinke habe ich noch. Und Herr Packhoff ist noch neu dazugekommen, auch noch. Dann Herr Ismar hat das Wort. Und Herrn Warwick habe ich auch noch mit einer weiteren Frage. Das stimmt so.
Dann würde ich mich gleich präventiv nochmal für eine spätere Frage ans Verteidigungsministerium auf die Liste setzen lassen. Würde jetzt aber gerne zunächst zum EU-Lieferkettengesetz kommen. Da steht ja auch eine Abstimmung in Brüssel an und in der Bundesregierung werden wieder eifrig Briefe geschrieben. So hat jetzt auch der Justizminister nochmal selbst einen Brief geschrieben und sich eingeschaltet in diese Verhandlungen auf EU-Ebene. Da würde mich interessieren, das soll ja auch heute Thema im Kabinett gewesen sein, wie der Bundeskanzler dieses Verhalten des Justizministers bewertet, ob die Enthaltung auf EU-Ebene auch wegen des FDP-Vetos feststeht bei der Abstimmung und ob der Bundeskanzler vielleicht auch erwogen hat, sozusagen von seiner Richtlinienkompetenz auch Gebrauch zu machen, um doch zuzustimmen.
Herr Ismar, das war am vergangenen Freitag hier und am vergangenen Donnerstag in Brüssel schon Thema.
Aber es gibt jetzt ja einen neuen Brief auch.
Ja, aber die Sachlage ist ja die gleiche. Ich glaube, das ist eine Übersetzung eines Briefes, der am Donnerstag schon bekannt war, mit zwei Briefköpfen auf Deutsch und jetzt ist er mit einem Briefkopf auf Englisch verbreitet worden. Und insoweit ist die Sachlage nicht anders, als sie am Donnerstag beziehungsweise dann am Freitag gewesen ist. Da hat der Bundeskanzler, glaube ich, schon durchblicken lassen, dass er das Lieferkettengesetz, das deutsche Lieferkettengesetz sehr schätzt und es auch auf EU-Ebene, auch dank des Einsatzes des Bundesarbeitsministers, der ja auch gewürdigt wird, dieser Einsatz in dem Schreiben von zwei Ministern der Bundesregierung, es auch eine gangbare Lösung gehalten hätte, aber er zur Kenntnis nimmt, dass es bei einem Koalitionspartner da klare Vorbehalte gibt. Und wenn ich es richtig beobachtet habe, hat auch der federführende Minister Heil gestern deutlich gemacht, dass er auch nicht davon ausgeht, dass es zu einer Zustimmung in Deutschland, also Deutschlands kommen kann, weil es nicht eine einheitliche Position innerhalb der Bundesregierung zu erreichen gewesen ist. Und das ist die Sachlage. Und insoweit ergibt sich daraus, dass es mich sehr wundern würde, trotz meiner Aufgabe als Zuversichtsbeauftragter der Bundesregierung, dass Deutschland dem Lieferkettengesetz zustimmen würde. Also nochmal im Konkreten, ich gehe davon aus, dass es eine Enthaltung geben wird.
Nachfrage. Es gibt ja gerade in der SPD jetzt auch massive Kritik, auch am Bundeskanzler. Es wird ja eben auch gefordert, dass er da mal ein Machtwort sprechen solle. Ist das in irgendeiner Weise nochmal in Erwägung gezogen worden, dass er sich da durchsetzen würde? Oder ist es einfach die Geschäftsgrundlage, an die man sich da hält?
Es ist die Geschäftsgrundlage jeder Koalition, dass man, wenn man sich nicht einigen kann, wenn es unterschiedliche Wertungen zu einzelnen Gesetzen gibt, dass es dann eine Enthaltung in Brüssel gibt. Und das ist die Geschäftsgrundlage.
Herr Packhoff ist dazu, zum Lieferkettengesetz.
Ja, genau. Dankeschön. Sie kennen sich ja sehr gut aus, wann was abgestimmt wird in Brüssel. Gibt es denn beim Lieferkettengesetz möglicherweise eine Verschiebung oder wird das weiterhin am Freitag abgestimmt?
Ich nehme das Kompliment gerne entgegen, gerade für meine Brüsseler Kollegen, die manchmal anderen Eindruck haben. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt am Freitag entschieden wird.
Und dann Nachfrage ans Justizministerium. Erhoffen Sie sich denn noch Änderungen an dem Gesetz auf EU-Ebene, also durch mögliche Nachverhandlungen, dass man das sozusagen das Trilogergebnis nochmal aufmacht und dann möglicherweise diese Bedenken ausgeräumt werden können?
Entschuldigung, falsch.
Ich glaube, die sozusagen Position des Ministers ist ja klar, dass es der jetzigen Form aus seiner Sicht kein zustimmungsfähiges Ergebnis ist. Und nachdem nun schon so lange verhandelt wurde, ist es jetzt sicherlich nicht irgendwie angebracht, hier noch erneute hypothetische Szenarien zu erwägen.
Bezog sich darauf Ihre Meldung oder war das noch was anderes? Okay, dann ist das... Herr Jung, wir können nicht ewig machen, ne? Das geht von der Nachspielzeit ab.
Geht schnell. Herr Hebestreit, Sie haben da bestimmt einen besseren Überblick. In den letzten zwei Jahren Ampel haben FDP-geführte Ministerien mittlerweile mehr ausverhandelte deutsche EU-Positionen torpediert und kaputt gemacht als
zugestimmt. Also im Moment sind wir jetzt beim Lieferkettengesetz.
Ja, darum geht es da.
Nee, ja, aber jetzt geht es ja um die Frage, wie die Regierung sich im europäischen Abstimmungsverhalten positioniert.
Darum geht es,
ja.
Frau Ministerin.
So, ich setze
Bitte, Das ist natürlich themenrelevant.
Also dann sagen Sie es bitte. Ich finde.
Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also gibt es mittlerweile mehr FDP-Blockaden durch geführte Ministerien als Zustimmungen, wenn es um gemeinsame EU-Positionen der Bundesregierung gibt?
Ich habe A, die Statistik, die Sie führen, nicht präsent. Insofern kann ich die nicht beurteilen. Und zweitens würde ich nicht von einer Blockade sprechen, sondern es ist in einer Koalition guter Usus, dass man sich zu gemeinsamen Positionen zusammenfindet. Und wenn die gemeinsamen Positionen nicht zu finden sind, dann findet man keine gemeinsame Position und muss sich enthalten. Das muss jetzt nicht zwangsläufig eine Blockade sein.
Ich versuche ja nur, dass wir hier zeitlich irgendwie im Rahmen bleiben. Jetzt hat der Kollege dort oben das Wort. Mit einem neuen Thema.
Ja, danke schön. Ich hatte eine Frage zu Gaza. Vor zwei Tagen hat der UN-RWA-Direktor von Gaza getwittert, dass Israel Hilfskonvoi, das nach Norden gebracht werden soll, beschossen hat, also Hilfen nach Nordgaza bringen sollte, beschossen hat. Deutschland will ja, dass mehr Hilfe nach Gaza reinkommt. Wie bewertet, wie reagiert die deutsche Regierung darauf?
Ja, vielen Dank. Also ich kann im Detail den Vorfall, von dem Sie sprechen, nicht kommentieren, weil ich keine eigenen Erkenntnisse darüber hier vorliegen habe. Aber grundsätzlich haben Sie es schon gesagt, also die Bundesregierung ist stark bemüht und spricht das bei jeder Gelegenheit in den Gesprächen, die sie führt, aber auch öffentlich an, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineingelangen muss. Und das ist natürlich auch ein Anliegen, was wir infolge der IGH-Sprechung von vor einigen Tagen noch mal verdeutlichen. Dort wurde ja auch noch mal klar gemacht, dass auch Israel eine Verantwortung hat, entsprechend mehr Hilfe nach Gaza reinzulassen, damit die notleidenden Menschen versorgt werden können. Das ist ein Dauerthema, ein Anliegen der Ministerin auf ihren vier Reisen in den Gesprächen öffentlich und auch gegenüber den israelischen Partnern.
Was mich noch interessieren würde, Deutschland, also Herr Hebestreit hat am Freitag auch ausgeführt, dass Deutschland unverrückbare Unterstützung für Israel, das ist halt bekannt. Doch diese Regierung greift den Gazastreifen weiterhin an, lässt nicht genügend Lebensmittel in dem Gebiet rein. Und die WHO berichtet, dass Menschen dort in Gazastreifen hungern. In Israel demonstrieren auch
Menschen
gegen...
Könnten Sie vielleicht mal zur Frage kommen? Genau. Das wäre super.
In Israel demonstrieren Menschen gegen die Regierung. Steht die Bundesregierung hinter der rechtsradikalen Netanyahu-Regierung weiter?
Die Bundesregierung steht zu Israel und das ist unser Bezugspunkt und wir mischen uns nicht in innere Angelegenheiten ein. Wir haben als Gesprächspartner, als unseren Gegenüber im Augenblick die demokratisch gewählte israelische Regierung. Das ist ein Unterschied zu fast allen anderen Regierungen in dieser Region, das noch als kleine Ergänzung. Der Bundeskanzler hat am vergangenen Montag, also vorgestern, ein ausführliches Telefonat mit Benjamin Netanyahu geführt und auch nochmal unsere deutsche Position da sehr nachdrücklich und deutlich hinterlegt. Ich glaube, ich habe ja am Montag auch sehr ausführlich die deutsche Position nochmal nachgegeben und mit Blick auf die gestrenge Vorsitzende verweise ich auf das Protokoll von Montag.
Super. Herr Jessen hat dazu eine Nachfrage.
Frau Deschauer, können Sie bestätigen, dass die US-Regierung im Hintergrund, sagen wir, Druck ausübt oder Wünsche äußert gegenüber der Bundesregierung und anderen, die die UNRWA-Hilfen eingefroren haben, diese bald wieder aufzunehmen?
Herr Jessen, auch da gibt das Protokoll von Montag und den drei darauffolgenden Sitzungen zur Thematik UNRWA eine ausführliche, glaube ich, Einschätzung und Bewertung der Lage durch die Bundesregierung. Darüber hinaus würde ich das hier nicht weiter kommentieren oder in irgendeiner Form zu einer Bestätigung beitragen. Da bringen Sie mich nicht dazu, das weiter auszuführen.
Sie dementieren dies aber nicht. Es gibt Berichte zum Beispiel aus Washington, dass die US-Regierung, die legal anders verpflichtet ist, einzufrieren, als die, etwa die Bundesregierung solchen Druck ausübt. Das möchten Sie weder bestätigen noch dementieren?
Also ich lasse mich auch nicht auf das Glatteis führen, dass Sie jetzt gerade versuchen. Was ich sagen kann, ist,
dass die Bundesregierung selbstverständlich engstens mit ihren Partnern, und dazu zählen natürlich die Vereinigten Staaten, im Gespräch sind, auch als eines der wesentlichen Länder, die zur humanitären Hilfe für Gaza beitragen und darunter auch die derzeit quasi pausierten Mittel für UNRWA und wieder in intensiven Gesprächen sind unter den Geberländern, gerade den großen Geberländern, die USA nennen sie, und dass da ein reger Austausch stattfindet. Und wir gemeinsam natürlich das Ansinnen haben, dass Israel, wie wir es schon in der ersten Frage, die hier gestellt wurde, zu dem Themenkomplex, mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinlässt und auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza hineinkommt. Und das ist der Stand der Dinge.
So, dann habe ich noch Herrn Warwick mit einer weiteren Frage zur Ukraine.
Die ukrainische Botschaft hat am 2. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht, in welcher sie erklärt, ohne Zustimmung Kiews dürfte das ZDF nicht aus von Russland kontrollierten Gebieten im Donbass berichten. Am selben Tag griff auch noch das Außenministerium in Kiew das ZDF an und erklärte, dieses würde keinen Journalismus betreiben, sondern die Realität verzerren. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung denn diese Sichtweise der ukrainischen Regierung oder verwehrt sie sich gegen diese versuchte Einmischung in die Programmgestaltung des ZDFs?
Die Bundesregierung sagt, dass es eine redaktionelle Entscheidung von Medien ist, die sie bezüglich ihrer Berichterstattung treffen.
Genau. Aber meine Frage war ja, hier hat sich ja die ukrainische Regierung recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ohne Zustimmung Kiews dürfe das ZDF nicht aus dem Donbass berichten. Dazu hätte ich ganz gerne noch eine Einschätzung der Bundesregierung. Gerne auch Herr Hebestreit.
Also Sie haben mir jetzt zwei Varianten zur Auswahl gegeben und ich habe Ihnen beantwortet, wie die Bundesregierung das sieht. Insofern ist das, glaube ich, beantwortet.
So, jetzt hat der Lange das Wort mit einem Thema, weil wir machen Frage und Nachfrage. Oder da,
bitte schön. Ja, eine Frage an das Verkehrsministerium zu den Compliance-Vorwürfen gegen den Leiter der Grundsatzabteilung. Da gab es jetzt neue Berichterstattung von Spiegel und Lobbykontroll. In dem Zusammenhang die Frage, bislang war die Antwort der Bundesregierung oder war die Haltung Ihres Ministeriums so, Entschuldigung, dass der Abteilungsleiter nicht Teil der Zeichnungsleiste sei. Aus diesen neuen Berichten geht hervor, dass er die Vergabe der Fördermittel sehr wohl befürwortet hat. Sie sagen bis jetzt, also Sie müssten Ihre Haltung nicht ändern. Ich verstehe das ehrlich gesagt an der Stelle nicht. Das ist doch ein Widerspruch zu dem, was bisher gesagt wurde. Danke.
Ja, unser Staatssekretär Stefan Schnorr hat sich gestern auch dazu geäußert. Ich kann das hier aber auch gerne nochmal ausführen. In der aktuellen Berichterstattung werden vermeintlich neue Erkenntnisse präsentiert. Diese Sachverhalte sind dem BMDV bekannt. Das sind keine neuen Vorwürfe. Genau diese Vorwürfe wurden im letzten Jahr intensiv von unserer Innenrevision geprüft, nach Aktenlage, nach Gesprächen mit den Beteiligten. Die Stabsstelle Innenrevision hat dabei unabhängig agiert. Über das Ergebnis der Prüfung haben wir hier bereits informiert. Die Prüfung konnte keine unzulässige Einflussnahme oder ein sonstiges Fehlverhalten des Abteilungsleiters Grundsatz im Zusammenhang mit Förderentscheidungen feststellen. Wir möchten nochmal betonen, dass die Entscheidung über eine Projektförderung ausschließlich auf fachlichen Erwägungen beruhte und dass die Prüfung und Bewilligung der Anträge durch einen beliehenen Projektträger erfolgt sind nach den Vorgaben des Zuwendungsrechts. Ich kann hier nochmal an unsere Stellungnahme verweisen, die auch auf der Webseite zu finden ist. Dort wird festgehalten, im Abschlussbericht der Stabsstelle Innenrevision, sämtliche in der Presse veröffentlichten Compliance-Vorwürfe und Verdachte sind haltlos.
Nachfrage.
Ja, das war ja in der Tat meine Frage, weil bislang es immer hieß, er sei eben nicht für die Förderung zuständig. Da wurde er unter anderem auch oft in Projektträger, hieß es, glaube ich, verwiesen. Und jetzt geht aus diesen E-Mails jedenfalls nach meiner Wahrnehmung hervor, dass der Abteilungsleiter konkret dieses Projekt befürwortet hat. Das ist doch ein neuer Stand. Oder liege ich da falsch?
Ich kann mich hier nur wiederholen. Der Sachverhalt war im BMDV bekannt. Die Prüfung hat ein Ergebnis erbracht und das habe ich Ihnen vorgetragen.
Herr Jung dazu?
Also, wenn ein Abteilungsleiter in Ihrem Ministerium seinem Freund, mit dem er im Urlaub fährt,
der gleichzeitig Wasserstofflobbyist ist, bei der Vergabe von Wasserstoffförderung hilft, das ist ja durch die E-Mails jetzt belegt, die für Sie ja offenbar auch nicht neu sind, dann ist das mit der Compliance in Ihrem Ministerium völlig vereinbar und ist keine unzulässige Einflussnahme. Korrekt?
Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Es gibt hier, es gab intensive Prüfungen in der Innenrevision. Hier wurde nochmal mit allen Beteiligten gesprochen. Und das Verfahren für die Projektförderung lief im Projektträger. Das ist ein beliehener Projektträger. Das heißt, er trifft auch selbstständige Entscheidungen. Hier wurde nichts im BMDV gezeichnet.
Herr Hebestreit, ist das, sieht die Bundesregierung da gut aus bei ihrer Compliance? Wir hatten das ja bei dem Thema Herr Habeck schon. Herr Habeck hatte ja strengere Compliance-Regeln eingefordert, die es nicht gibt. Jetzt kommt wieder sowas. Das riecht ja nach Korruption.
Jetzt brauchen wir wieder ein Mikro. Herr Jung, ich habe da keine eigenen Einschätzungen zu. Ich habe auch nur eine Papierlage aus der Presse und deshalb kann ich mich da keinerlei Werturteil hinreißen lassen.
Also ich warne nur vor, ich mache um Viertel nach Schluss. Herr Lange noch mal und Herr Jessen möchte auch noch mal. Deshalb.
Ans Ministerium noch mal eine Frage bitte, und zwar der Abschlussbericht ist ja als Verschluss oder Geheimsache eingestuft. Da jetzt die meisten Klarnamen bekannt sind und auch das vor dem möglichen Interesse der Öffentlichkeit, vor dem Hintergrund so des möglichen Interesses der Öffentlichkeit, plant das Ministerium, diesen Abschlussbericht freizugeben?
Es sind ja diverse Persönlichkeitsrechte betroffen, deswegen können wir den Abschlussbericht nicht veröffentlichen.
So, dann habe ich jetzt kurz vielleicht.
Ich versuch's. In der bisherigen Stellungnahme Ihres Hauses hieß es, der Abteilungsleiter habe den Wunsch, den Antrag das Papier seines Freundes nur weitergereicht, sei also sozusagen nur Bote gewesen. Jetzt wird deutlich, er hat es befürwortet, diesen Antrag. Das ist doch eine inhaltliche Stellungnahme. Das ist doch ein anderer Sachverhalt. Etwas nur weiterzureichen, ist substanziell etwas anderes, als es zu befürworten. Warum sehen Sie da keinen Unterschied?
Ich kann mich hier nur wiederholen. Es gab eine sehr intensive Prüfung. Wir haben diverse Gespräche mit allen Beteiligten stattgefunden und das Ergebnis unserer Innenrevision liegt vor.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Herr Ismar noch mit einem anderen Thema und Herrn Hönig habe ich auch noch mit einem anderen Thema.
Genau. Eine Frage an Herrn Kollatz. Es wird ja jetzt am kommenden Montag, glaube ich, vom Bundeskanzler und vom Bundesverteidigungsminister ein Spatenstich durchgeführt für eine neue Munitionsfabrik von Rheinmetall. Da würde mich interessieren, gibt es da Abnahmegarantien seitens des Bundes? Weil das war ja immer so ein Hauptthema dabei, dass die Industrie gesagt hat, sie brauchen langfristige Abnahmegarantien, damit sich sowas lohnt. Und dann würde mich interessieren, könnten Sie vielleicht einen kleinen Einblick geben? Es hat ja heute wieder eine massive russische Angriffswelle gegeben. Und man hört immer wieder jetzt auch aus der Ukraine, dass es zunehmend Probleme gibt, was den Munitionsnachschub für die Luftverteidigung anbelangt. Deutschland ist ja da mit IRIS-T sehr stark beteiligt und mit Gepard, da hat man die eigene Munitionsfertigung aufgebaut, zusammen mit Rheinmetall. Kann man da kurzfristig was machen und könnte das auf längere Sicht jetzt ein Problem werden? Mir ist nicht so ganz klar, wie das zum Beispiel mit dem Patriot-Nachschub aussieht, weil das ja letzten Endes jetzt auch vielleicht mit dem US-Kongress und der Blockade der Hilfen zusammenhängt, dass es da auch Probleme geben könnte.
Danke. Und jetzt weiche ich mal vom System ab und Herr Hönig stellt seine Frage jetzt, damit wir die gesammelt beantworten.
Also das geht an Frau Ungard, die Frage. Also Frau Ungert, die Treuhandverwaltung über PCK Schwedt, über die Raffinerie läuft ja Anfang März aus. Wie ist denn das weitere Vorgehen der Bundesregierung da?
Und bei Herrn Rinke habe ich noch eine übersehen, die er mir anfangs angemeldet hat.
Ja, danke. Kurze Frage ans Außenministerium. Nochmal zu einer Präsidentschaftswahl, aber diesmal nicht nach hinten, sondern nach vorne verschoben. In Aserbaidschan, wie groß ist das Vertrauen, dass das demokratische Wahlen sind, die dort stattfinden können? Oder wie besorgt sind Sie über weiteren autoritären Charakter dieses Regimes?
So, jetzt sind wir bei der Munition.
Vielleicht mit dem letzten Thema beginnend. Luftverteidigung, Sie haben es genannt, ist unser Schwerpunkt auch in der Belieferung der Ukraine. Da, glaube ich, holen wir raus, was rauszuholen ist. Wir gucken auch in die Zukunft mit der Capability Coalition Air Defense. Da sind wir Leitnation, blicken da auch in die Jahre 25 und beyond. Auch was IRIS-T angeht, sind wir ja dabei oder haben wir bereits mit dem letzten Paket eine dritte Serie von Systemen in Auftrag gegeben. Das auch zum Thema Liefergarantien oder Auftragsgarantien gegenüber der Industrie. Und angesichts der Zeit möchte ich es damit auch bewenden lassen. Ich glaube, in Deutschland sind die Dinge ausgereizt, die man machen kann, auch in Zusammenarbeit mit der Industrie, jetzt ganz aktuell. Wir können sicherlich mit Blick auf Produktionskapazitäten, wenn die gesteigert werden, noch weitere Vereinbarungen treffen. Aber für den Ad-Hoc-Bedarf sind wir an der Grenze dessen, was machbar ist für heute und jetzt. In der Zukunft mag das dann wieder anders aussehen. Bei der Artilleriemunition oder bei der Munition insgesamt, ja, unser Minister und auch der Kanzler sind dabei, wenn der Spatenstich in Unterlüß geschieht am Montag. Das ist sicherlich etwas, was zumindest was mein Ressort angeht, die Zustimmung der Leitung erfährt. Sie wissen ja, dass wir stark dabei sind, auch die Rahmenbedingungen vertraglicherseits aufzuziehen, damit die Industrie hier Sicherheit hat, wie es sich denn gestalten wird. Letztlich muss man das ja auch, wenn es sehr traurig ist, das sagen zu müssen, so dass der Krieg, den Russland da angezettelt hat, eine Abnahmegarantie für Munition ist für die Industrie. Da braucht man sich, glaube ich, was den Markt angeht, nicht zu streiten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Und jetzt schauen wir, wie das mit dem Haushaltsrecht und mit dem Vertragsrecht und mit behördlichen Ausschreibungen am besten in Vereinbarung zu bringen ist. Ich mag hier nur erwähnen, das habe ich aber auch schon an anderer Stelle getan, dass wir sehr viele Rahmenverträge abschließen mit der Industrie, die eben vorgeben, eine maximal mögliche Abnahmemenge innerhalb eines Vertrages. Diese Verträge nutzen nicht nur wir alleine, sondern auch unsere Partnernationen. Auch das ist ein sehr erfolgreicher Weg. Wir kriegen da sehr gutes Feedback aus der Industrie. Und ich glaube, auch aus den aktuellen Gesprächen mit der Industrie zu hören, dass das Fortschritte sind, die durchaus auch honoriert werden.
Frau Ungrath.
Ja, zur PCK. Wir sind in Schwedt auf gutem Weg und werden auch weiterhin alle notwendigen Maßnahmen für den Erhalt der Arbeitsplätze und der sicheren Versorgung Ostdeutschlands unternehmen. Wir unterstützen weiterhin intensiv mit Partnern in Gesprächen die Versorgung des Standorts Schwedt mit Rohöl. Das umfasst insbesondere Gespräche mit Polen und mit Unternehmen aus Polen und der Regierung und Kasachstan. Die PCK läuft derzeit mit guter Ausstattung. Die Versorgungssituation war seit Beginn der Treuhand stets gewährleistet. Der Standort mit seinen Arbeitsplätzen war damit gesichert. Oberstes Ziel ist natürlich, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und ich würde gern noch, wenn Interesse besteht, zwei, drei Sätze unter drei anfügen. Wenn da
sind wieder im On und dann ist Aserbaidschan noch.
Ja, sehr gerne. Das Auswärtige Amt, die Bundesregierung verfolgt die Wahl aufmerksam. Entscheidend ist, dass die Wahl internationalen Standards entspricht, denen auch Aserbaidschan verpflichtet ist. Ich kann vielleicht anfügen, dass das OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, das kennt man gemeinhin als ODIHR, bereits vor der Wahl Ende Januar einen Zwischenbericht abgegeben hat und darauf hingewiesen hat, dass elementare Grundfreiheiten wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Aserbaidschan eingeschränkt sind. Das gilt auch für journalistische Freiheit. Festnahmen von Journalisten wurden festgestellt und diese Entwicklung betrachtet die Bundesregierung auch seit längerer Zeit mit Sorge. Die unabhängigen Wahlbeobachter, die vor Ort sind, der OSZE, werden sich morgen meiner Kenntnis zu entsprechenden ersten Bewertungen äußern im Rahmen einer Pressekonferenz in Baku. Wir können noch sagen, dass wir es bedauern, dass Aserbaidschan dieses Mal keine Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter des Europarats eingeladen hat. Der Europarat steht für die Achtung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und ein jedes Land seiner Mitgliedschaft ist verpflichtet hierzu.
So, dann herzlichen Dank dafür. Danke für die allgemeine Geduld und dass alle gekommen sind und Sie uns zugehört haben. Und ich schließe die Pressekonferenz.